Wir haben die Geschichte gehört, Lukas 15, dieses Gleichnis, das Jesus erzählte. Und er erzählte es zwei Gruppen. Die eine Gruppe waren die Halunken, also die Jüngeren in diesem Gleichnis. Und die andere Gruppe, das waren die Frommen, die Richtigen. Diejenigen, die den Eindruck hatten, Gott hat Freude an ihnen und sie machen alles richtig. Und ausgerichtet oder das Zielpublikum bei diesem Gleichnis war natürlich diese zweite Gruppe. Das wird deutlich, wenn man Lukas 15, Vers 1 bis 3 liest. Und wir haben in den letzten Wochen bereits über dieses Gleichnis nachgedacht. In der ersten Predigt ging es um diese zwei verlorenen Brüder. Für viele ist das vielleicht ein neuer Gedanke, dass zwei verloren sind in diesem Gleichnis. Dann bei der zweiten Predigt haben wir darüber nachgedacht, was macht der ältere Bruder da eigentlich? Der könnte sich freuen, der wurde aber wütend, weil er das nicht bekam, was er meinte, er hätte es verdient. Und dann haben wir in diesem Zusammenhang gefragt, was würde ein echter, ein wahrer älterer Bruder tun? Und dann sind wir darauf gekommen, es gibt ihn, den wahren älteren Bruder, der dem Vater gesagt hat, ich gehe sie suchen, die verlorenen Brüder und Schwestern. Und ich werde sie nach Hause bringen, auf eigene Kosten. Von Jesus haben wir geredet. Und in der dritten Predigt am letzten Sonntag, da ging es um das Herz des Vaters. Wie das für Gott ist, wenn er uns beobachtet, erlebt, wie wir uns verhalten und was in seinem Herzen abgeht. Und heute in der vierten Predigt, ich hätte fast gesagt in der letzten zu diesem Gleichnis, aber inzwischen ist mir noch eine eingefallen. Wir werden dann noch eine fünfte über diesen gleichen Text halten. Aber heute geht es um das Festmahl. Also der Vater hat ein Festmahl ausgerichtet, der jüngere Sohn war dabei, der ältere stand draußen vor dem Haus und dann hört die Geschichte auf. Dieses ganze Gleichnis ist eigentlich so etwas wie die Weltgeschichte. Oder es beginnt ganz vorne, wenn wir in der Bibel die Schöpfungsgeschichte lesen und dann Genesis 3, 1. Mose, Buch Kapitel 3. Dann wird da erzählt, wie die ersten Menschen sagten, das Paradies ist nicht genug, beim Vater gefällt es uns nicht. Wir müssen anders irgendwie unser Leben erfüllen. Und der Jüngere, beide Söhne suchen ja, beide Brüder suchen außerhalb des Festmahles, außerhalb des Vaterhauses nach irgendwie Erfüllung. Der jüngere Sohn geht auf die Reise, er sucht im Sinnlichen, im äußeren Leben, sucht er Herzenserfüllung und der ältere Bruder, der versucht es mit religiös korrektem Leben. Ich hätte fast gesagt, wie wir. Aber beide haben eigentlich Sehnsucht nach zu Hause. Irgendwie ist das in uns, oder? Die Sehnsucht nach dem Zuhause. Ich erinnere mich gut, also heute nicht mehr, ist das nicht mehr der Fall. Meine Eltern sind gestorben, also als ich jünger war, aber bereits auch eine Familie hatte, da gingen wir an Weihnachten immer nach Hause. An Weihnachten ging man nach Hause und das war eine spezielle Sache und man wusste irgendwie, das ist mein Zuhause, da gehöre ich hin. Ich weiß schon, jetzt bei einigen klingelt es und die finden jetzt also Weihnachten zu Hause, das ist manchmal eine richtige Herausforderung. Irgendwie steckt das in uns, wir gehen nach Hause und dann ist es gut. Leider erleben wir dann oft diese Weihnachtsfeiern nicht so gut. Kommen vielleicht alte Familienkonflikte rauf oder so. Aber egal, wir spüren etwas von dem, es gibt ein Zuhause. Und wir wissen es, wir als Menschen, und spüren es auch und sehen es, wir sind nicht zu Hause. Was alles passiert in der Welt, wir tun einander Böses an, es gibt schlimme Dinge, wir kriegen das Leben nicht auf die Reihe. Wir sind nicht zu Hause, wir sind nicht im Paradies. Aber wir spüren, da würden wir hingehören. Das wäre unser Zuhause. Und der Schreiber des Predigerbuches, ungefähr in der Mitte in der Bibel, hat es folgendermaßen formuliert. Er hat geschrieben, Gott hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Also die Schöpfung war schön, perfekt. Auch hat er Ewigkeit in ihre Herzen gelegt. Nur dass der Mensch nicht ergründen kann, das Werk, das Gott tut, weder Anfang noch Ende. In uns drinnen steckt das Wissen, wir spüren es irgendwie, es ist falsch. Wir sind am falschen Ort. Wir gehören irgendwo anders hin. Nämlich nach Hause zum Vater. Beide Brüder waren draußen vor dem Haus, eigentlich beide in der Fremde. Der Jüngere äußerlich in der Fremde, der Ältere innerlich entfernt vom Vater. Der wahre ältere Bruder, der kam aus dem Haus des Vaters in die Fremde zu uns. Jesus verlässt das Vaterhaus, kommt in die Fremde und erlebt dasselbe, wie wir erleben. Ich denke manchmal, Gott könnte sich schon etwas deutlicher offenbaren oder irgendwie mal manifestieren oder was weiß ich. Aber es gibt Zeiten in meinem Leben, und das erlebst du vermutlich auch, da denke ich, Gott, wo bist du? Jetzt wäre ein Wunder dran oder irgendwas. So, jetzt bräuchten wir, wo bist du, Gott? Und der wahre ältere Bruder Jesus ist durch diese Situationen hindurchgegangen. Er weiß, wie das ist. Und am tiefsten Punkt dieses Erlebens am Kreuz hat er gesagt, Gott, warum hast du mich verlassen? Also er war zu unterst. Wir kommen nicht weiter runter, aber er war zu unterst. Er hat diese Fremde durchlebt. Und am Kreuz ist er gestorben. Und das ist ja nicht das Ende der Geschichte. Er hat dort den Preis bezahlt, damit wir älteren und jüngeren Brüder nach Hause können. Er hat uns gesucht und er möchte uns nach Hause bringen zum Festmahl des Vaters. Und er ist uns vorausgegangen. Es war ja Karfreitag, die Kreuzigung Freitag, dann kam Samstag und dann kommt der Sonntag, die Auferstehung. Er ist uns vorausgegangen und er ist bereits da am Festmahl des Vaters. Die Bibel beschreibt eigentlich diese ganze Geschichte und wir sind eigentlich schon am Festmahl und doch noch nicht. Es ist noch nicht fertig oder perfekt irgendwie, das wissen wir alle. Und jetzt spüren wir aber etwas schon von diesem Festmahlgruf. Wir erfahren etwas, aber wir wissen auch, es ist noch nicht, irgendwann kommt es. Und in der Bibel lesen wir von diesem Zustand, wenn dann alles fertig ist. Und das klingt so. Also es passiert am Ende Folgendes. Es gibt ja Leute, die sagen, ja gut, diese Welt, die geht eh vor die Hunde, machen wir eh nichts mehr. Am Schluss irgendwie, wir gehen alle irgendwie, wie die, weiß doch auch nicht, in eine andere Sphären und irgendwo oder so. Und dort ist dann das Festmahl des Vaters oder die Ewigkeit oder der Himmel, wie man dem sagt. Aber interessant klingt es schon, wenn der Seher Johannes, der Prophet, Folgendes sagt, er hat ein Bild, irgendwie einen Eindruck bekommen und er sagt, ich sah, und er beschreibt diesen Endzustand, ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, wie sie aus dem Himmel vor Gott herabkam. Achtung, der Himmel kommt zu uns. Bereitet wie eine Braut, die für ihren Ehemann geschmückt ist. Da klingt das Hochzeitsfest an, das große Festmahl. Und dann schreibt er weiter, da hörte ich eine gewaltige Stimme, die vom Thron her kam. Sie sagte, sieh her, das ist das Zelt oder der Ort oder der Raum Gottes, das bei den Menschen steht. Der Festsaal kommt zu uns. Und er, Gott, wird mitten unter ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Das ist die ultimative Perfektion. Das können wir gar nicht denken. Wir können uns das nur erahnen, wie das sein muss, wenn nichts Böses, keine Ungerechtigkeit mehr besteht, dann ist dieser Zustand. Und was da passiert, ist dann nicht einfach ewiger Jubel, Trubel, Heiterkeit oder so, sondern da passiert eine Erneuerung. Und Folgendes schreibt er ein Kapitel später, ganz am Schluss von der Offenbarung. Dann zeigte er mir, also der Johannes schreibt, Gott zeigte mir, so muss man das verstehen, einen Strom von Lebenswasser, klar wie Kristall, der herausquoll aus dem Thron Gottes und des Gotteslammes. In der Mitte ihres Platzes und auf beiden Seiten des Stroms standen Bäume, ganz verrückt, die 12-mal Frucht tragen. Jeder Monat brachte seine eigene Frucht hervor. Da gibt es ja gar nicht in dieser Welt, oder? So, jeden Monat eine andere Frucht. Januar Orange, Februar Banane. So. Können wir uns gar nicht vorstellen. Jeden Monat brachte seine eigene Frucht hervor. Und das ist der springende Punkt, die Blätter des Baumes dienten zur Heilung der Völker. Beim Festmahl des Vaters wird es heil. Gesund. Richtig. So wie es eigentlich sein muss. Und wir spüren alle irgendwie, es ist noch nicht, aber so muss es sein. Dann passiert Heilung. Und ich möchte versuchen, drei Aspekte von diesem Festmahlszustand übertragen auf unsere Zeit, auf unser Leben, denn wir erleben heute, wir können dank dem wahren älteren Bruder bereits heute etwas von dem erleben und erfahren. Ein Aspekt, den wir schon heute sehen oder eben erfahren, ist, das, was da passiert, das ist real erfahrbar. Wir feiern ja als Kirche einmal im Monat Abendmahl, draußen im Foyer. Jeden Sonntag steht da hinten das Abendmahl. Es gibt Menschen, die sagen, das ist ja nur ein Ritual. Kann man so sehen? Aber eigentlich ist es ein Zeichen von diesem ewigen, also schlussendlichen großen Festmahl. Das Abendmahl ist ein Zeichen für den Zustand, wenn es dann heil ist, wenn es fertig ist, wenn es vollkommen ist. Das Abendmahl an sich ist kein mystisches Ding oder irgendwie oder mysterisches, was weiß ich, was da passiert. Aber wenn wir am Abendmahl teilnehmen, dann merken wir plötzlich, das zeigt einerseits das, was Jesus für uns getan hat, und andererseits zeigt es schon jetzt etwas von dem, wir werden mal am Tisch mit dem Vater zusammen sein. Und er hat schon jetzt, Jesus hat es schon jetzt heil gemacht, aber wir werden immer noch krank, wir bekriegen uns immer noch, wir verletzen uns noch, wir sterben noch, aber dann nicht mehr, wenn es vollkommen ist. Aber es ist schon jetzt etwas von diesem Festmahl erfahrbar. Und übrigens Festmahl, Johannes 2, Johannes Evangelium Kapitel 2. Das erste Wunder, das Jesus getan hat, war auf einem Fest. Also Jesus ist gar nicht gegen Feste. Also er kommt auf dieses Fest, dann geht der Wein aus und er macht aus Wasser Wein. Das erste Wunder, das er bei seinen öffentlichen Auftritten getan hat. Das klingt so, wie wenn er etwas tun würde gegen die Normalität, gegen die Weltordnung, was wir uns gewohnt sind. Gott gar nicht, oder? Wasser wie? So. Und Jesus hat noch mehrere Wunder getan. Manchmal frage ich mich, es wäre schon cool, er täte heute auch noch ein paar. Aber wenn wir Jesu Wunder nur dafür verstehen, damit unser Leben einigermaßen besser läuft oder gesünder läuft oder, läuft oder was auch immer, dann liegen wir schon ein bisschen daneben. Jesus hat Wunder getan und damit gezeigt, ich stelle meine Ordnung wieder her. Im Himmel werden wir nicht einfach nur Wein trinken und Wasser predigen, oder wie heißt es? Wasser trinken und Wein predigen? Nein, egal. Er hat mehrere Wunder getan und er hat damit gezeigt, ich stelle meine Welt, wie sie sein soll, wieder her. Und er hat damit angefangen vor 2000 Jahren, er tut es heute noch, immer wieder mal, für meine Begriffe viel zu wenig, aber Wunder sind Zeichen, die wir erfahren können, dass er mit dem Festmahl sozusagen schon bei uns angefangen hat. Das größte Wunder übrigens ist nicht irgendeine Krankenheilung oder eine Totenauferweckung. Wir lesen davon in der Bibel, sind extrem beeindruckt. Das größte Wunder ist, dass er eben an den tiefsten Punkt gegangen ist und dann auch verstanden ist. Das ist das größte Wunder. Und dass dieses komische Ding vom Kreuz und Auferstehung, dass das der Zugang ist zum Vater, zum Vaterhaus, das geht uns fast nicht in den Kopf rein. Aber das ist das größte Wunder, weil da passiert tief in unserem Herzen etwas. Und es ist eben schon ein Unterschied, oder? Ob man im Kopf weiß, dass Gott gnädig ist und dass er alle liebt, oder ob man das irgendwie im Herzen erfahren hat. Ich habe heute Morgen zum Frühstück Honigbrot gegessen. Man kann lange das Honigglas ansehen und wissen, durchaus wissen, dass der Honig süß ist. Also man kann ganz viel richtiges Wissen über Gott und was er tut und wie er ist und so. Aber zu schmecken, dass der Honig süß ist, geht erst beim Essen. Statt nur zu glauben, dass Gott liebevoll ist, können wir schon heute ein Stück von seiner Schönheit, von seiner Wirklichkeit, von seiner Kraft, von seiner Liebe erfahren im Herzen. Es gibt Christen, die fahren voll auf ganz starke emotionale Erlebnisse ab und denken dann, das ist das Wahre. Dann gibt es andere Christen, die sagen, du musst nur biblisch richtig leben und dann erlebst du Gott oder so. Beide liegen falsch oder halb falsch zumindest. Gott schenkt uns Herzenserfahrungen. Ich weiß nicht, ob du das auch schon erlebt hast. Das kann man nicht produzieren so, aber es gibt Momente, da spüre ich, da redet jetzt nicht der Pastor oder der Pfarrer vorne, sondern jetzt geht etwas ab in meinem Herzen. Oder wir haben ja im hinteren Teil des Gottesdienstes unsere Begegnungszeit, da geht es nicht nur um emotionale Lieder singen, aber manchmal passiert das, dann erreicht ein Text nicht nur meinen Kopf oder meinen Mund beim Singen, sondern mein Herz. Ich kann schon heute etwas vom Festmahlcharakter erfahren. Es muss nicht nur hier in der Kirche sein, natürlich auch sonst. Nachfolge von Jesus ist nicht eine Kopfsache. Und es geht nicht darum, richtig zu glauben, sondern Nachfolge von Jesus ist eine Herzenserfahrung. Das hat mit dem Gespür im Herzen zu tun. Gott berührt immer wieder unsere Herzen und wir spüren etwas von zu Hause, schon jetzt. Dann ein zweiter Gedanke oder Aspekt von diesem Festmahl. Das Festmahl ist materiell. Natürlich sagst du jetzt, ist ja logisch, oder essen kann man, das ist materiell. So. Aber es gibt so eine Entwicklung manchmal unter Menschen, die an Gott glauben, also unter uns Christen, wir können es auch konkret sagen, so eine Entmaterialisierung, dass wir sagen, ja gut, wichtig ist ja, dass ich Jesus erkenne und im Nachfolge, wie auch immer, und diese Welt, die geht eh vor die Hunde, nicht wichtig. Doch, die ist ihm schon wichtig. Er hat sie nämlich gemacht. Gott schuf das, was wir haben und sehen, die materielle Welt, und er nannte sie gut. Und wenn Gott sagt, das ist gut, dann sollten wir nicht sagen, es ist eh wurscht, verbrennt eh alles, oder Gott, eh kaputt, oder machen wir kaputt. Oder dass wir dann denken, diese Welt ist nur eine Plattform, damit man sich bekehren kann und zu Gott finden und dann wird die Welt eh auf den Müllhaufen geworfen. Unwichtig. Nein, das Ziel von Jesus ist nicht nur Sündenvergebung, sondern Erneuerung dieser Welt auch. Und ich habe es am Anfang vorgelesen, die Stadt kommt hierhin im Fall. Die kommt hierhin. Wie das ist, ich kann mir das nicht vorstellen oder denken. Aber er wird das neu machen. am Ende. Also das Ziel von Jesus ist nicht nur Sündenvergebung für Einzelne, sondern auch die Erneuerung der Welt, die Behebung von all diesen Schäden, von Krankheit, von Ungerechtigkeit, von Armut, von Gewalt, von Leid, von Tod. Und er hat schon angefangen damit, das zu beheben. Und er setzt uns ein, auch mitzuarbeiten, um das zu beheben oder zu verändern. Es gibt eine sehr irritierende Passage im Matthäusevangelium. Im Kapitel 25, da kommen verschiedene Dinge vor, und so im hinteren Teil, das ist in den meisten Bibeln überschrieben mit das Weltgericht. Das ist schon eine schräge Geschichte. Dann kommen da Menschen zu Gott und Gott richtet über die. Und dann sagt er zu einer bestimmten Menschengruppe: Ihr habt mich gekleidet, ihr habt mich im Gefängnis besucht, ihr habt mir gedient, als ich arm war und so weiter. So zählt er auf. Die sind dann ganz verblüfft und sagen: Ja, wo denn und so. Aber offensichtlich werden die angesprochen und sie werden gelobt und ihnen wird, also Gott dankt ihnen eigentlich dafür, dass sie sich sozial eingesetzt haben oder für Gerechtigkeit oder gegen die Armut eingesetzt haben und so weiter. Das heißt jetzt nicht, nur die diakonischen Sozialarbeiter kommen in den Himmel oder so. Das könnte man auch aus diesem Gleichnis, aus dieser Geschichte in Matthäus 25 ableiten. Darum geht es nicht, oder zu sagen, also wenn ich sozial tätig bin, tue Gutes, schaue niemand und so, und Gott wird am Schluss dann irgendwie sagen, ei, du treue Knechtin oder Knecht und so weiter, oder und ich verdiene mir den Himmel mit sozial guten Taten. Das ist falsch, das geht nicht. Also ist nicht die biblische Botschaft, aber das andere ist es auch nicht, dass wir sagen, diese Welt ist nur Plattform für Bekehrung und dann wird sie entsorgt. Wer als Sünder Gottes Gnade im Herzen erfahren hat, der bekommt ein sensibles Gewissen, ein empfindsames Gewissen für Ungerechtigkeit, für Armut und für Leid. Es lässt ihn nicht mehr kalt und wird motiviert, aus dieser Erfahrung der Gnade Gottes anderen Menschen zu dienen. Ich kann es auch etwas direkter und schärfer sagen. Jesus hasst das Leid. Jesus hasst die Ungerechtigkeit. Jesus hasst das Böse so sehr, dass er selber kam, um das zu beseitigen. Und wir leben in einer Zeit, wo es noch nicht fertig ist, aber es hat schon begonnen. Und deshalb predigen wir Christen einerseits die Notwendigkeit der Rettung und andererseits zugleich setzen wir uns für soziale Gerechtigkeit ein. Beides. Noch ein dritter Aspekt, das Festmahl beim Vater, das ist eine gemeinschaftliche Sache. Beide Brüder sind zum Festmahl eingeladen in unserer Geschichte. Und das ist uns allen klar, wenn man ein Fest macht und Hochzeit oder was weiß ich, irgendeinen Geburtstag feiert oder wenn ich Leute einlade zu mir nach Hause, dann geht es nicht nur um ein gutes Essen, sondern geht es auch ums Miteinander, um Beziehungen. Wir feiern das Miteinander irgendwie und haben einfach Freude an dieser Zeit. Das Hochzeitsmahl am Ende, das Festmahl, das große Festmahl, ist eine gemeinschaftliche Sache. Wir sind in einer Kultur, wo der Individualismus großgeschrieben wird. Und ich kenne Menschen, die sagen, dieser blöde Individualismus, der bringt uns auseinander und so weiter. Ja, das ist so, das ist übel. Aber wir übertragen das manchmal auf das Christsein oder auf den Glauben. Und dann denken wir, wichtig ist, dass ich Jesus erlebe und dass er meine Probleme mir hilft, irgendwie zu bewältigen. Also Jesus und ich oder Gott und ich, fertig. Aber in unserem Gleichnis beim Festmahl, da waren noch andere. Da geht es um Gemeinschaft. Nicht Gott und ich allein sind am Tisch und dann essen wir und haben den Plausch zusammen. Nein, nein, das sind viele andere. Und ich frage mich, warum gibt es immer mehr Christen, die wollen wirklich Jesus nachfolgen, die wollen geistlich wachsen, aber mit dem Bodenpersonal wollen sie nichts zu tun haben von Gott. Also sie sagen, Gemeinschaft mit anderen Christen, viel zu mühsam. Und meine ehrlich, was man sich da antut und was da passiert, oder vielleicht hast du das auch schon erlebt, dass Menschen sagen, das hätte ich nicht erwartet, dass das bei euch in der christlichen Kirche passiert oder so, dass ihr euch so verhaltet, streitet oder was auch immer. Und ich frage mich, warum gibt es immer mehr Christen, die zwar Jesus nachfolgen wollen, aber nicht in die Gemeinde gehen oder nicht Teil einer Gemeinschaft sein wollen? Und ich habe eine These. Es ist nur eine These, das heißt eine Vermutung. Könnte es sein, dass es damit zu tun hat, dass unsere christlichen Institutionen, Kirchen und Gemeinschaften voller älterer Brüder sind? Für alle, die die vorletzte Predigt nicht gehört haben, klingt das jetzt ein bisschen fremd, aber ich beziehe mich eben auf diese Frage, was charakterisiert die älteren Brüder in diesem Gleichnis? Aber gell, wenn man sich entschuldigt dann und sagt, ja, da hat's alles, ich gehe nicht mehr in die Kirche, aber Jesus folge ich nach und so, wegen diesen älteren Brüdern, die Frommen, die sind, die gehen mir sowieso. Dann hilft ja diese Entschuldigung auch nicht, denn sobald ich so denke, was bin ich dann? Auch ein älterer Bruder. Sage, ich bin richtig, selbstgerecht, sagt man dem auch. Im Klartext. Hilft auch nicht. Okay, sagen wir es direkt. Wir als Mosaikkirche hier sind ein Haufen Sünder. Und es passieren Dinge, die in unserer Kirche, wo Leute sagen, also das hätte ich von dir schon nicht erwartet, du als Pastor oder du als Christ oder so oder was auch immer. Es passieren solche Dinge. Wir als Mosaikkirche sind ein Haufen Sünder, die das auch wissen und die das nicht einfach schön auf die Reihe kriegen, damit das im Schaufenster gut aussieht. Aber wir sind ein Haufen Sünder, die vom älteren wahren Bruder erreicht wurden und die Gnade erfahren haben und das auch wissen. Und deshalb als solche am Tisch, schon jetzt am Tisch des Vaters sitzen, mit allen Fehlern und allem, was schief geht. Man kann nicht ohne eingebunden sein in eine Gemeinschaft, geistlich wachsen. Nur dank der Gemeinschaft oder in der Gemeinschaft mit jüngeren und älteren Brüdern, welche danach streben, Jesus ähnlicher zu werden, kannst du in sein Bild umgestaltet werden. Allein geht das nicht. Man kann es versuchen, aber die Idee des Vaters ist gemeinschaftlich. Und eines Tages wird das perfekt sein. Ich möchte, bevor ich zusammenfasse, nochmals auf diesen Vers oder auf diese zwei Verse zurückkommen, was ich am Anfang gelesen habe, Offenbarung 21, wie das Festmahl dann ist. Dort sind wir noch nicht, deshalb passieren auch in christlichen Kreisen schwierige, unschöne Dinge, aber am Schluss wird es perfekt sein. Also, das haben wir schon gelesen, Offenbarung 21, sieh her, das ist das Zelt Gottes, der Raum Gottes, das bei den Menschen steht. Und er wird mitten unter ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Da haben wir aufgehört am Anfang der Predigt und jetzt geht aber der Text weiter. Und er, Gott, wird jede Träne in ihren Augen trocknen. Er wird jede Träne in ihren Augen trocknen. Der Tod wird nicht mehr da sein. keine Trauer, kein Schreien, kein Schmerz wird mehr existieren. Denn das, was zur ersten Schöpfung, zur jetzigen, gehörte, das, was wir erleben, ist vergangen. Da sagte der, der auf dem Thron sitzt, also Johannes schreibt das, da sagte der, der auf dem Thron sitzt, achte gut darauf, ich mache alles neu. Noch ist es nicht so weit, aber wir erleben schon jetzt Anteile von diesem Zustand. Und nicht nur bei den großen Wundern, die, was weiß ich, eine Krankenheilung sind vielleicht oder so, sondern immer wieder auch in unseren Herzen erleben wir etwas von dieser Erneuerung, die Jesus angefangen hat und die er eines Tages 100% umsetzen wird. Ich fasse zusammen. Jesus, durch Jesus haben wir jetzt schon Teil am Festmahl des Vaters. Und das können wir nur gemeinsam feiern. Und wenn wir, das ist mir sehr wichtig geworden beim Überlegen über dieses Gleichnis, die Nähe zum Vater, also wenn wir da am Tisch sind, auch als Versagende und immer wieder daneben hauende, durch die Nähe des zum Vater wird unser Herz verändert. Da gehen dann mit der Zeit gewisse Dinge plötzlich nicht mehr. Wir spüren, erfahren seine Nähe und merken, das muss sich jetzt ändern in meinem Leben. Durch die Nähe zum Vater wird unser Herz verändert. Und wenn unser Herz verändert wird, dann werden wir auch unser Leben, wie wir mit anderen umgehen, verändern. Und so wirkt Gott schon heute in diese Welt hinein. So erneuert er schon jetzt diese Welt. Und am Ende macht er es komplett neu. Aber er schmeißt uns dazu nicht weg oder diese Welt. Er wird etwas komplett Neues machen. Wir können das uns noch nicht vorstellen, aber dahin sind wir unterwegs. Möge Gott uns den Mut geben, dass wir hier auch als Sünder immer wieder miteinander zum Festmahl gehen, in Demut, beim Vater am Tisch sind, mit ihm feiern, mit anderen Sündern am Tisch des Vaters feiern. Und so bleiben wir miteinander unterwegs in der Nachfolge von Jesus. Und möge so Gott auch durch uns, auch durch eine Gemeinschaft, die auf dem Weg ist, heil zu werden, möge er durch uns auch in dieser Welt, in dieser kaputten Welt, wo wir leben, Heilung geschehen lassen.